Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV etwas Neues, denn Christian hat ja jetzt seinen Job bei Scalable angetreten. Von daher wird sich seine Präsenz hier auf 2 Auftritte im Monat in etwa reduzieren. Und ich bin jetzt in der Situation, ich will ja nicht alleine hier sein. Und ich will mich ja mit anderen Leuten auch über das Thema Geldanlage weiter unterhalten. Und da greifen wir beim ersten Mal, wo ein Gast mit dabei ist und ein neues Sendungsformat namens 7+3 gestartet wird, mal ganz hoch ins Regal. Mit dabei, aus New York, Markus Koch. Herzlich willkommen, Markus.
Mein lieber Tobias, große Freude dabei zu sein.
Das werden wir mal sehen, wie das so nach, ich sag mal wie üblich, 45 bis 88 Minuten der Fall sein wird. Wobei ich eins sagen kann, 88 Minuten wird es heute nicht laufen. Wir nehmen am 7.10. auf, wir haben ein relativ klares Limit, wo Markus auch raus muss. 7+3 Wert wird immer etwas sein, wo es 7 Standardfragen gibt, wo wir danach über 3 Aktien sprechen. Bei Markus ziehen wir es gleich mal ein bisschen besonders auf, weil er ein paar Anmerkungen auch noch zu den 3 Aktien hat, die er vorbereitet hat. Bevor es losgeht, gibt's aber noch einen kleinen Moment mit Christian, nämlich den Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Markus, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber die ersten 3 Fragen setzen sich trotzdem so zusammen. Wer bist du? Was machst du? Und warum macht dir das, was du tust, eigentlich seit langer, langer Zeit Spaß?
Ja, also Markus Koch, die meisten werden mich wahrscheinlich von NTV kennen seit den 90er Jahren an der Wall Street und habe natürlich jetzt auch schon sehr, sehr lange meinen eigenen YouTube-Kanal, meinen Podcast mit dem Handelsblatt zusammen. Warum Wall Street? Ich habe ja in jungen Jahren schon angefangen. Das Ganze fing mit dem Planspiel Börse eigentlich schon an. Damals war ich so, boah, wie alt war ich da? 15, 16 Jahre um den Dreh und habe die Leidenschaft bis heute nicht verloren, weil es für mich nichts Spannenderes gibt als Wall Street. Es ist für mich ein Kapitel, das immer wieder neu geschrieben wird, mit neuen Opportunitäten an jedem einzelnen Tag und natürlich auch mit den entsprechenden Risiken und vor allen Dingen ein Instrument, bei dem man sehr viel über sich selber lernen kann und das einen auch im echten Leben abseits der Börse mit formt. Und was mir auch gefällt, Tobias, ist die Tatsache, dass man als Börsianer im Vergleich zu denjenigen, die sich mit Börse nicht beschäftigen, immer auch ein bisschen mehr weiß, was passiert und vor allen Dingen ist man auch schneller informiert, wann jetzt eine Wirtschaft abkühlt oder warum der Arbeitsmarkt abkühlt. Also immer auch einen Schritt voraus zu sein, finde ich super spannend.
Ja, damit hast du lustigerweise die 4. Frage, wie kam es, dass die Börse in deinem Leben eine Rolle zu spielen begann, schon beantwortet. Es waren die Sparkassen, das Planspiel Börse. Und kann man ja an der Stelle auch mal hervorheben, ist eben etwas, was es seit vielen, vielen Jahren und auch Jahrzehnten gibt. Also auch in meiner Schulzeit war das etwas, deine Schulzeit ist, glaube ich, 1-2 Jahre noch mal vor meiner zu Ende gegangen. Und von daher ist es etwas, was ein schöner Weg an die Börse ist. Und wenn du daran denkst, als diese Zeit mit den Musterdepots und dem Musterdepot, was man beim Planspiel führt, irgendwann wirst du ein Depot gehabt haben, dein erstes Depot. Erinnerst du dich noch, was deine erste Aktie war und wie das Ganze für dich ausgegangen ist?
Ja, also das Ganze, ich hatte damals neben der Schule noch beim Bäckermeister gejobbt, der auch sehr viel getradet hat, sofern das damals ging. Das war ja damals nicht so einfach. Er konnte sich BTX leisten. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst.
Der klassische Bildschirmtext.
Ja, also so ein riesen, also herrlich, ja, wenn man jetzt so zurückdenkt. Und der hatte auch die Hoppenstedt-Charts, die man sich so also als Schüler nicht leisten konnte.
Mega. Die Hoppenstedt-Charthefte war etwas, was in der Bank dann ganz, ganz hervorragend war. Als ich selber in der Vermögensverwaltung war, gab es die Dinger da in der Tat und das war ein großer Fortschritt.
Ja, die waren damals so orange, so ganz einfach gemacht, hast du deine Striche reingemalt. Also Gott, sind wir alt, ja. Um Gottes Willen. So, ja.
An dieser Stelle hören wir auf, wir gehen jetzt auch mal.
So, also, mittlerweile habe ich sie übrigens nicht mehr. Ich bin jetzt durchaus auch schon auf den Rechner umgestiegen. Aber ja, ich kann mich eigentlich noch ganz gut erinnern. Ich hatte damals, ich glaube, das war Bilfinger und Berger und Norsk Data. Und Norsk Data ging ziemlich in die Hose, ne? Das war damals so nicht der traumhafte Wert. Bilfinger und Berger lief, glaube ich, damals ganz gut. Also man kann sich noch so düster dran erinnern, ja.
Also ich muss da, also ist ja eine Frage, die einen immer mal wieder in irgendeiner Form erreicht, und ich stelle dann immer wieder fest, dass ich da komplett in Schlingern komme, weil ich effektiv nicht weiß, wie dieses erste Ding war, und ich muss mal wirklich in meine eigenen Unterlagen reingucken, was es irgendwie war, weil ich hab keine klare Erinnerung daran.
Also ich weiß nur, Tobias, dass als ich da ankam bei der Bank und ich wollte ein Depot aufmachen und ich konnte mir nur eine Aktie leisten, also nicht nur eine Position, sondern nur eine Aktie. Der hat mich fast rausgeschmissen, ja.
Und das war damals die Ausführung noch zum Kassakurs, denn sowas wie einen variablen Handel mit einem Stück gab es ja damals nicht.
Also ich meine, es ist eigentlich erstaunlich, dass der mich, aber er hat mich dann doch, ja, relativ ernst genommen, war auch eine schöne Erfahrung, so am Anfang da reinzukommen. Also ja, so fing das dann langsam an, ne? Und du siehst ja, wo es geendet hat, ja.
Es war ja auch ein relativ mutiger Schritt damals von dir, darüber zu gehen. Das hattest du aber, glaube ich, kürzlich auch in einem anderen Interview schon erzählt. Und das kann ja auch da nochmal nachgeguckt werden, wie dieser Weg dann eigentlich war. Wenn wir jetzt zurückgehen, einmal auf die erste Aktie, was waren der letzte Titel, den du entweder gekauft oder auch verkauft hast? Und was waren da die Gründe für dich?
Du meinst damals oder heute? Nee,
jetzt.
Du, das kommt immer so ein bisschen, ich guck mal kurz auf die Uhr, das kommt so ein bisschen auf die Stunde bei mir an, ne? Denn was uns beide, glaube ich, grundlegend unterscheidet, ne? Also du bist ja langfristig orientiert, ich bin sehr kurzfristig orientiert und trade ausgesprochen aktiv. Also jetzt heute am Tag der Aufzeichnung habe ich gerade einen Teil meiner Pfizer-Aktien realisiert, weil wir Nachrichten haben, dass ein Investor dort eingestiegen ist mit 1 Milliarde und die Aktie entsprechend freundlich reagiert. Aber wir sind jetzt in der Phase, in der normalerweise steuerbedingte Verkäufe stattfinden, und Pfizer für dieses Jahr ist ja kaum gelaufen. Boeing war dick im Minus, Intel war dick im Minus und für mich also auch einige Werte, bei denen man jetzt bis Ende Oktober auch ein bisschen Tax-Loss-Selling machen kann, und Pfizer war eben auch einer davon.
Lustigerweise mit diesen Werten, die jetzt genannt wurden, haben wir im Grunde auch schon einen Vorgriff darauf, was wir gleich im 3-Aktien-Teil so alles besprechen werden. Wenn wir den Teil der 7 Einstiegsfragen mal damit abschließen, wir haben jetzt einige Sendungen auch dazu gemacht, Weisheiten großer Investoren. Und irgendwie nimmt ja von diesen ganzen Weisheiten, von wem die auch immer kommen, ob sie von Buffett kommen, ob sie von Munga kommen, ob sie von Icahn kommen oder von wem auch immer, von Ray Dalio, irgendwas bleibt ja bei einem hängen. Gibt's so eine Lieblingsinvestment-Weisheit, die du hast, und welche ist es und warum magst du sie besonders?
Wir sind natürlich Buffett und Munger genau diejenigen, die eben nicht das machen, was ich mache, ne? Die ja sehr langfristig denken, damit auch ausgesprochen erfolgreich sind. Und für die meisten Anleger ist Trading auch nicht geeignet, das muss man ganz klar sagen. Die meisten verlieren mit Trading langfristig Geld. Aber es ist tatsächlich ausgerechnet ein, ja, ich muss sagen, ich meine, ich bin ja kein Fan von Sprüchen, die man immer hört, aber ich finde, dieser Satz passt eben auch sehr gut für diejenigen, die kurzfristig unterwegs sind. Don't lose money. Ne? Und don't forget rule number one, don't lose money. Also verliere kein Geld. Und ich glaube, dass das im kurzfristigen Bereich noch wichtiger ist als im langfristigen. Weil im langfristigen, wenn du einen gut etablierten Wert hast, der qualitativ hochwertig ist, oder selbst den S&P 500 auf Indexebene kaufst oder den Nasdaq, dann kannst du damit langfristig betrachtet letztendlich gesehen keine Fehler machen. Ne? Also einer meiner Lieblingssprüche als geschiedener Mann, und jetzt übrigens gerade 12-jähriges Hochzeitstag gefeiert, also es hat dann doch mal ein Happy End gegeben. Aber wenn du den S&P ins Portfolio legst, bist du langfristig sicherer als mit der Ehe. Ich meine, die Ehe ist nach 14 Jahren durch. Mit dem S&P hast du nach 14 Jahren nie Geld verloren. Also von daher trifft für mich dieser Spruch, diese Weisheit vor allen Dingen auf den kurzfristigen Bereich zu. Und ich glaube, einer der Gründe, weshalb ich bevorzugt auch für mich persönlich kurzfristig unterwegs bin, ist die psychologische Komponente. Also die Tatsache, dass man so unglaublich viel über sich selber lernt, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, die eigenen Grenzen auch kennenzulernen. Ich mache oft den Fehler, dass ich meine Gewinne eben nicht laufen lasse und oftmals zu früh glattstelle und realisiere. Und ja, also das, und abgesehen davon mache ich ja den ganzen Tag nichts anderes, als mir den Markt anzuschauen. Da juckt natürlich auch in den Fingern, entsprechend dabei zu sein.
Was mich immer wieder erstaunt, ist, wie oft in den täglichen Sendungen, die du ja machst, dann auch in der Tat immer kurze Kommentare mit dabei sind. Hier, das habe ich gerade gekauft, das habe ich gerade realisiert. Ich habe meine Positionen A, B und C aufgelöst. Ich würde mal sagen, das ist ja wie Flipper. Also du bist da schon unglaublich aktiv unterwegs. Und wir verlassen ja jetzt den Teil mit den sieben Fragen, mit den sieben Einstiegsfragen. Ich will eigentlich auf die Aktien gleich gehen und die ein bisschen mit dir besprechen, die du dir ausgesucht hast. Aber wir hatten ja in unserem Vorgespräch, was zeitlich ja leicht eskaliert ist, eine Feststellung gemacht, dass du eigentlich gesagt hast nach dem Motto, ey, also ich komme gerne vorbei, aber so richtig ideal ist diese Art der Fragestellung für dich eigentlich nicht, die ich hier vorbereitet habe, nämlich drei Aktien vorzustellen, die irgendwie für dich deine drei Top-Werte sind aus verschiedenen Perspektiven. Das werden wir dann in den anderen Aufzeichnungen mit anderen Gästen noch ein bisschen stärker rausarbeiten. Aber vielleicht ist es eine ganz gute Möglichkeit, auch noch eine Zusatzfrage, die ich vorbereitet habe für den Fall, dass wir mit den Aktien sehr schnell durch sind, dass du mal aus deiner Perspektive darstellst, wie dein Investmentansatz eigentlich ist und wie der sich in den letzten Jahren so entwickelt hat und warum du dabei ihm angekommen bist. Also sehr kurzfristig hast du schon gesagt, aber wie ist dein Ansatz und was machst du da?
Naja, guck mal, also Ich würde es mal so beschreiben, so ein bisschen wie ein Trichter, ne? Also du fängst im Prinzip beim Big Picture oben an. Und Big Picture für mich bedeutet immer Geldpolitik, Wirtschaft, Ertragswachstum und auch Sentiment, ne? Denn zu guter Letzt, du kannst die gleiche Nachricht haben, die bei einer die aber aufgrund der Erwartungshaltung ganz unterschiedlich ankommen kann, ne? Also es gibt Phasen, in dem will der Markt überwiegend schwächere Daten sehen, weil der Markt weniger Inflation sehen möchte. Es gibt Zeiten, in denen möchte der Markt überwiegend festere Daten haben, weil die Rezessionsangst zunimmt. Also ist es oftmals tatsächlich auch eine Frage der Perspektive. Was ist der Ausgangspunkt des Marktes? Was ist die Geschichte, die der Markt gerade erzählt und die er selber im Prinzip hören möchte? Und deshalb selbst bei den Werten, die wir heute kurz besprechen werden, beginnt bei mir die Story eigentlich auch mit dem Big Picture. Also worauf achten die Analysten zurzeit bei einer Boeing, bei einer Intel, bei einer Pfizer? Was sind die entscheidenden Faktoren? Wie viel Zeit muss man mitbringen? Also welche Zeitagenda spielt man hier eigentlich? Und dann ist es oft so, dass ich, wenn ich einen Wert trade, nicht 500 verschiedene Werte trade, sondern ich nehme oft 1, 2, 3, 4 Werte und trade quasi entweder innerhalb einer Position, also die Gewichtung geht mal hoch oder letztendlich gesehen dann auch mal wieder runter, Gewinne werden realisiert oder Verluste begrenzt, wenn ich Unrecht hatte, aber dass im Prinzip der Nukleus der Aktie immer bis zu einem gewissen Ansatz mit dem Portfolio bleibt. Das trifft zum Beispiel auf Pfizer zu, die ich jetzt, ich würde mal schätzen, so etwa 2 Monate im Portfolio habe, sehr schön durch die Dividende auch mit abgesichert ist. Wir haben jetzt eine Dividendenrendite von etwa 5,7% Pi mal Daumen. Pharma ist normalerweise sehr schwierig im Präsidentschaftswahljahr. Dieses Jahr ist da keine Ausnahme. Aber die Story dahinter ist ganz interessant, ne? Man muss nur eins beachten. Vielleicht können wir darüber auch gleich nochmal reden, weil ich ganz bewusst heute auch mal 3 Werte rausgenommen habe, die alle in diesem Jahr schlecht liefen und die durch steuerbedingte Verkäufe, also Tax Loss Selling, jetzt im Oktober auch nochmal unter Druck geraten könnten.
Das können wir gerne machen. Aber bevor wir damit starten, habe ich jetzt in der Tat noch eine weitere Zusatzfrage, weil du hast jetzt Tax Loss Selling angesprochen. Und du bist ja in den USA ansässig. Du bist dann in den USA offensichtlich auch steuerpflichtig und muss da die Steuern zahlen. Wie wie läuft das denn in den USA eigentlich ab, wenn du eine Position hast und du, sagen wir mal, damit $1,000 Gewinn machst? Wie werden diese $1,000 Gewinn oder auch aufsummierte $5,000 Gewinn besteuert und wie kann man Verluste dort verrechnen? In Deutschland ist es ja verhältnismäßig einfach, trotz der ganzen Töpfe. Wie läuft das eigentlich in den USA?
Also erstmal haben wir im Gegensatz zu Deutschland natürlich wesentlich aktienfreundlichere Modelle. Und wenn du mich jetzt spezifisch fragst, dann zahle ich aktuell auf meine Gewinne gar keine Steuern und zahle auch keine Tradinggebühr. Und zwar kann ich, wie die meisten Selbstständigen und auch sehr viele Angestellte, durch meine Aktiensparpläne, also ich habe zum Beispiel einen sogenannten SEP IRA, das ist eine Art Pensionsfonds, den ich als Selbstständiger selber nutzen kann. Und gemessen, also basierend auf meinem jährlichen Gehalt, kann ich Betrag X jedes Jahr steuerfrei in diese Pensionskasse einbringen. Also in meinem Fall, in diesem Jahr, mache ich kein Geheimnis draus, kann ich $20,000 steuerfrei in diesem Pensionsplan stellen. Und ich kann innerhalb dieses Plans...
Entschuldigung, steuerfrei an der Stelle heißt, das nimmst du quasi aus deinem noch unversteuerten Geld raus und das mindert dann quasi auch dieses gesamt zu versteuernde Einkommen und wird dann einfach nicht betrachtet.
So ist es, genau. Also es wird vom Gesamteinkommen vor Steuer abgezogen. Ich kann innerhalb dieses Pensionskontos machen, was ich will. Ich kann Kryptowährungen handeln, ich kann Dollar, ich kann Währungen handeln, Aktien handeln, ETFs handeln, alles Mögliche. Die Idee dahinter ist, dass wenn ich ins Rentenalter komme und dann auch eine gewisse Gesetzgebung hier ist, ich kann dir das jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ab einem gewissen Alter anfangen, aus dieser Pensionskasse dann Gelder zu entnehmen, dass zum Zeitpunkt der Geldentnahme dann eine Steuer anfällt, mit dem Gedanken, dass die Einkommenssteuer dann niedriger ist als zum Zeitpunkt, zu dem ich letztendlich noch aktiv arbeite. Also das ist steuerlich hier in den USA sehr gut optimiert und tatsächlich auch vom Einkommen abhängig. $20,000 im Jahr im Vergleich zu vielen Bekannten, die ich habe, ist sogar noch wenig. Also es gibt viele, die wesentlich mehr Vorsteuern quasi in diese Pensionskasse einzahlen können.
Okay. Dann haben wir diesen kleinen Zusatzexkurs USA auch hinter uns gebracht und steigen jetzt mal ein mit dem ersten Wert, den du dir quasi ausgesucht hast. Boeing ist die Aktie. Man ist ja eigentlich mehr dazu aufgerufen, Boeing zu sagen, weil das, was in der letzten Zeit mit diesem Unternehmen und bei diesem Unternehmen so alles passiert ist, ist ja eigentlich nur dazu anlassgebend, verunsichert zu sein. Sowohl als Aktionär, insbesondere aber als jemand, der möglicherweise bei insbesondere auch einem immer inneramerikanischen Flug auf seiner Boardingcard sieht, 737 Max ist das Flugzeug. Da würde ich wirklich Sorgen und Angst haben. Und ich weiß noch, wie ich das letzte Mal in den USA war und dann darauf geguckt habe und sehr froh war, dass diese Flugzeugbezeichnung, ich weiß gar nicht, ob die damals noch grounded waren, dass die nicht auf meiner Boardingcard standen. Aber du hast die Aktie ausgewählt und also wenn ich mir so die Daten angucke, ja, das sieht jetzt alles nicht so erbaulich aus, auch wenn man für 25 zumindest mal wieder von steigenden Umsätzen ausgeht, was nach den letzten Jahren auch sehr, sehr wichtig wäre. Und wenn man auch irgendwie davon ausgeht, dass im Jahr 25 zumindest wieder $3,50 Gewinn pro Aktie gemacht werden, im Jahr 26 sind Analysten sogar der Meinung, sehr optimistisch, $7,44 sollen drin sein. Aber bei einem Kurs von aktuell 155 Euro würde das bezogen auf 26 ja auch ein KGV von 20 bedeuten. Bei einem Unternehmen, was zuletzt ja eigentlich den Beweis schuldig geblieben ist, in irgendeiner Form mal wieder vernünftig auf die Spur zu kommen. Also nach so vielen Negativen einfach die Frage, warum Boeing?
Naja, ich meine, du hast es ja selber gesagt, nach so vielen Negativen. Und um nochmal einen Schritt zurückzugehen, weil der Faktor hier nicht ganz unwichtig ist. Wir reden heute also über drei Werte. Alle Werte sind in diesem Jahr schlecht gelaufen. Na, wir haben Boeing in diesem Jahr 40% im Minus. Wir haben Intel 54% im Minus und wir haben Pfizer jetzt gerade mal 3% im Plus. Das ist im Vergleich zum S&P 500, der über 20% zulegen konnte, natürlich ausgesprochen dürftig. Und bei all diesen drei Werten, auch bei Boeing, muss man vor allen Dingen mit Geduld agieren. Denn wir haben jetzt Oktober, ich glaube, dass das sehr wenige realisieren. Am 31. Oktober ist der Stichtag, an dem die meisten US-Aktienfonds Fiskaljahresende haben. Um genau zu sein, 22%. Im Dezember, sogar 24%. Im Dezember haben 22% der Aktienfonds Fiskaljahresende. Und wenn du dir das Ganze historisch betrachtet anschaust, du gehst mal zurück bis 1986, dann ist der Oktober bei Werten, die seit Jahresauftakt mehr als 10% verloren haben, das trifft ja auf zwei Werte zumindest hier zu, sind steuerbedingte Verkäufe eigentlich vorprogrammiert, ne? Verluste werden gegengerechnet gegen die Gewinne. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass diese Aktien in Ende Oktober hinein nochmals unter Druck geraten. Aber das sind für mich Werte, die ich auf dem Radar habe, um gegebenenfalls immer mal wieder auch etwas aufzusammeln. Jetzt machen wir mal den Bogen zurück zu Boeing. Wir haben viele der Faktoren, die negativ sind, bereits bekannt. Du hast 45 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten in der Bilanz. 2018 waren es 5 Milliarden Dollar, also ein deutlicher Anstieg der Schulden. Du hast die 737 Max Probleme. Du hast immer wieder die Groundings gehabt. Du hast den Streik aktuell am Laufen mit sehr hohen Gehaltsforderungen.
1 bis 1,5 Milliarden auch an Kosten jeden Monat, den der Streik dauert.
So ist es. Und dementsprechend würde ich persönlich die Aktie jetzt im Vorfeld, also vor Ende dieses Tax Loss Selling und vor Klarheit bei dem Streik auch nicht anfassen, zumal jetzt noch die dritte Komponente hinzukommt. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass Boeing eine Kapitalerhöhung machen muss. Das wurde jetzt in den letzten Wochen sehr rege diskutiert, ist nichts Neues, ne? Also das Einzige, was wir jetzt noch nicht wissen, ist, wie groß die Kapitalerhöhung sein wird. Aber wenn der Finanzvorstand von Boeing das wahrmacht, was er versprochen hat, nämlich Investment-Grade-Status soll verteidigt werden, dann muss Boeing auch eine Kapitalerhöhung machen. Und die Schätzungen sind etwa 10 bis 15 Milliarden Dollar, die notwendig sind, um die Bilanz wieder so einigermaßen auf Kurs zu bringen. Also wenn du hast jetzt eine EBITDA-Verschuldung, also wenn du die Schulden nimmst im Vergleich zu den EBITDA-Ergebnissen im nächsten Jahr, also Ergebnisse vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, bist du bei dem über Sechsfachen. Und die Wall Street will so bei maximal dem Dreifachen liegen. Um das in Lot zu kriegen, muss eine Kapitalerhöhung gemacht werden. So, und das sind dann aber für mich die Punkte, wo ich sage, okay, jetzt drehen wir die Münze mal um. Wir wissen seit 2 Wochen, Kapitalerhöhung wird eigentlich so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Das wissen wir. Wir wissen, da ist ein Streik. Wir wissen, das ist auch eine teure Angelegenheit. Die Aktie lief sehr schlecht in diesem Jahr, hat sich im Prinzip halbiert. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, du hast einen neuen CEO, einen CEO, der auch jetzt direkt beim Werk ist, der sehr guten Job gemacht hat bei Rockwell. Du hast das Thema des Groundings im Prinzip im Wesentlichen durch. Du hast ein neues Modell, das jetzt auch rauskommt. Und du hast vor allen Dingen ein Duopoly. Es gibt eben nur Airbus und Boeing. Und deshalb glaube ich in der Tat, wenn du jetzt in das Jahr 2025, 2026 schaust, dass die Wahrscheinlichkeit von mehr Dynamik und nach einer Phase besserer Nachrichten vor allen Dingen im nächsten Jahr wesentlich besser aussehen wird.
Okay, also man muss ja dazu sagen, wenn wir hier auch aufs Sheet gucken, dass die Nettoverschuldung im Moment bei Boeing ungefähr bei 45 Milliarden US-Dollar liegt. Also wenn die von dir angesprochenen 20 Milliarden in irgendeiner Form aufnehmen, dann halbieren sie die eben schon mal in etwa. Aber das heißt eben auch die Wahrscheinlichkeit einer dann nochmal stattfindenden, ja deutlichen Verwässerung auf Basis einer Marktkapitalisierung von im Moment 95 Milliarden, die ist dann schon mal ganz ordentlich, unabhängig davon, dass der Kurs wahrscheinlich nochmal ordentlich auch nachgibt. Also vor dem Hintergrund sagst du aber trotzdem, du gehst jetzt schon da so schrittchenweise rein, weil du sagst, eigentlich müssten das im Moment schon alle Investoren erwarten. Und wenn eine Nachricht kommt, dass es beispielsweise nur in Anführungsstrichen 15 Milliarden sind, ist die Erleichterung größer nach dem Motto, oh, ist ja gar nicht so schlimm, wie wir es eigentlich gedacht haben. Und das könnte dann aus deiner Perspektive unterstützend auf den Aktienkurs wirken. Richtig verstanden?
Fast. Ich habe ja gesagt, dass ich aktuell noch nicht in der Aktie bin und sie höchstens trade. Ja? Das ist für mich aber eine Story, die quasi auf der Watchlist ist. Ne? Weil wir wissen, der Streik ist da. Wir wissen nicht, wie lange er dauert. Wir wissen, dass die, und das ist eigentlich für Boeing entscheidender als die Frage der Kapitalerhöhung, denn wir wissen ja, dass eine kommen wird. Das Entscheidende ist, wie lange dauert der Streik und wie schnell kann Boeing danach die Produktionslinien wieder ausweiten, weil der Cashflow, der verfügbare Cashflow verbessert sich in erster Linie dann, wenn die Auslieferungszahlen wieder Wind unter den Flügeln kriegen. Also im nächsten Jahr wird geschätzt, wird Boeing wieder 650 Flugzeuge ausliefern. In diesem Jahr sollen es 470 sein. Ne? Aber ob Boeing das schafft, die Produktion wirklich so schnell hoch zu skalieren, hängt jetzt im Wesentlichen davon an, ab wie lange der Streik dauert. Also, ich würde es mal so formulieren. Boeing ist für mich als Comeback-Kandidat für das Jahr 2025 ein Wert, den ich heute schon auf dem Radar habe, in dem ich aber heute noch nicht wirklich stark investieren würde, weil ja, die negativen Nachrichten sind bekannt, aber es gibt noch zu viele Fragen, was eine Dauerstreik, wie schnell kann Produktion skaliert werden, wird es eine 10 Milliarden Kapitalerhöhung, wird es eine 20 Milliarden Kapitalerhöhung. Wenn diese Fragen beantwortet sind und danach mehr Klarheit herrscht, ne, das wäre für mich der Zeitpunkt, den Wert dann langsam auch wieder zu skalieren und aufzubauen mit Blick auf das kommende Jahr. Und ich darf nochmal dran erinnern, dafür habe ich letztes Jahr immer auch wieder Haue bekommen, AT&T, einer der meistgehassten Aktien. Und war eine gute Dividendenrendite, nach wie vor. AT&T hat in den letzten 12 Monaten über 60% Kursanstieg gesehen. Ne? Todbesagte leben länger. Und gerade weil Boeing ein Duopoly ist, man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, okay, also ich storniere jetzt mal meine Boeing-Aufträge und platziere das jetzt alles bei Airbus. Bei Airbus ist die Warteschlange heute schon lang. Das funktioniert so nicht. Und das bringt natürlich auch bei Boeing eine gewisse Sicherheit, vor allen Dingen, wenn man sich dann die Jahre 25, 26 mal anschaut.
So, und zu dem Thema vielleicht auch noch. Am 23.10. wird Boeing fürs abgelaufene Quartal seine Zahlen dann schon veröffentlichen. Also es geht sehr, sehr schnell. Knapp 3 Wochen nach Quartalsende ist man da mit den Quartalszahlen schon da. Und dann gibt es eben nochmal ein ganz aktuelles Update, sowohl von Boeing als auch mit großer Wahrscheinlichkeit von Markus auf seinem Kanal zu Boeing. Wer das dann sehen will, sollte spätestens im Bereich 23., 24. da mal einschalten und sich das Update zu dem Unternehmen abholen. Zum Thema Stop-Loss-Selling haben wir, glaube ich, das Wesentliche gehört und kommen damit zu einer zweiten Aktie, wo das Stop-Loss-Selling auch anstehen kann, nämlich einem Wert, der bei Echtgeld TV in der Tat auch eine gewisse Rolle spielt, weil es eine Aktie ist, die in der Tat auch im Echtgeld TV Depot enthalten ist und dummerweise eben schon eine ganze Zeit lang, denn diese Aktie ist hier in dem Depot bei 50% Kursverlust, also da wurde im Grunde genommen diese ganzen Malheurs, die sich da in den letzten Jahren so abgespielt haben, wurden mitgenommen. Da gibt's jetzt aber zumindest mal das eine oder andere, wo ich dann zumindest sage, naja, das klingt zumindest bei mir für eine Headline, ob das nun das Foundry-Business ist, was sie intensivieren wollen. Vor allen Dingen aber die jüngst im Wall Street Journal auch erwähnten und dargelegten neuen Chips, von denen man ja so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand vermutlich eher sagt, dass es MacBook-Killer von der Prozessorleistung und vor allen Dingen der geringen Batterie in Anspruchnahme sein könnten. Was sind da deine Hauptargumente, dass du bei dieser Aktie sagst, die uns hier schon länger begleitet, Intel ist ebenfalls aus deiner Perspektive eine interessante Position für einen kurz- oder mittelfristigen Trade.
Lass mich gleich auf Intel eingehen. Vielleicht nochmal ein Gedankenanstoß, kurzer Gedankenanstoß zu Boeing. Man konnte spüren, dass sich das Sentiment bei Boeing vor dem Streik bereits merklich gebessert hat. Was den Sentiment runtergerissen hat, war dann die Meldung des eigentlichen Streiks. Also ich finde, wir Börsianer sind ja oft auch Menschen, die so ein bisschen vergessen, was eigentlich war. Also bei dir weniger, ne, aber viele Anleger, die so ne, bei mir zuschauen, da merkt man schon, dass so das, was vor einem Monat oder vor einem Jahr war, sehr schnell in Vergessenheit gerät. Die Stimmung zu Boeing war ein paar Wochen vor dem Streik schon deutlich besser, vor allen Dingen mit dem neuen CEO an Bord. Und das sollte man, glaube ich, auch hier nicht vergessen. Jetzt kommen wir mal zu Intel. Bei Intel, muss ich sagen, war es für mich in erster Linie auch gerade ein Stimmungsbild. Denn man konnte in den letzten Wochen, ich würde mal sagen, in den letzten 4 Wochen wirklich spüren, wie sehr der Druck auf das Management zugenommen hat aus allen unterschiedlichen Richtungen. Man hat auf einmal Medienberichte gehabt, dass der CEO Pat Gelsinger abgesetzt werden sollte. Wir haben Berichte gehabt, dass ein wichtiges Mitglied im Management Board gegangen ist, weil Intel nicht entschieden genug vorgeht, nicht zu stark, nicht ausreichend auf die Kosten schaut, ineffizient sei. Und damit war eigentlich die Nachricht nach außen klar, wenn du, lieber Pat Gelsinger, deinen Job behalten willst, get your act together, liefer mal, weil sonst bist du weg. Und dann wurde gemeldet, dass Intel Morgan Stanley angeheuert hat, um sich eventuell gegen einen externen Investoren zu schützen, sollte da vielleicht jemand an die Tür klopfen. Und ich finde, man konnte hier wirklich, gerade so als die Aktie bei 18, 19 Dollar so um den Dreh klebte, sehr schön sehen, wie der Druck intern zugenommen hat. Es musste etwas passieren, sonst wäre Gelsinger weg vom Fenster gewesen. Und wir hatten ja dann die große Pressemitteilung, ne, und da musste ich wirklich lachen. Ich meine, wenn die Amis eins verstehen, Tobias, du kennst die Amis ja auch gut, bist ja seit Jahren jedes Jahr auch bei Buffett mit dabei. Ich meine, verkaufen können sie. Und diese Pressemitteilung, ein Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon Web Services, ein Multimilliarden-Dies und das und also die Pressemitteilung hat so ziemlich alles rausgegraben, was sie rausgraben konnten, um das Ding halbwegs gut aussehen zu lassen. Wenn du die Pressemitteilung dann genau gelesen hast, hast du festgestellt, dass eben auch immer noch sehr viele Sachen offen bleiben. Wann werden die Multimilliarden jetzt wirklich reinkommen? Also alles offene Fragezeichen. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich so, dass wir in 2 Segmenten von Intel jetzt zur Technologie gutes Feedback hatten. Zum einen mit dem Xeon-Prozessor im Bereich der Server. Sehr, sehr positives Feedback. Und man konnte hier immer wieder lesen, dass Intel das erste Mal in dieser Dekade tatsächlich einen Prozessor vorgestellt hat, der marktführend ist. Das wird aber nicht lange dauern, weil AMD gegen Jahresende ja schon mit dem Turin auf den Markt kommt und damit verrückt das Pendel wieder so ein bisschen zugunsten von AMD. Aber Intel wird hier ein bisschen mehr wahrgenommen, vor allen Dingen auch ein Mikroprozessor, der langes Batterieleben auch mit sich bringt, also sehr viele technologische Vorteile hier hat. Und der zweite Faktor bei Intel ist letztendlich gesehen der Prozessor im Bereich Mobilfunk, der auch sehr viel positives Feedback hier in den Vereinigten Staaten bekommen hat. Lunar Lake, ne, ich lese hier gerade ab, ne, weil es Datenwust hier, um hier nicht den falschen Namen zu sagen. Und Lunar Lake, gerade im Bereich der Laptops, das war es, ein sehr langes Batterieleben mit sich bringt und sehr starke Computing Power und im Graphics-Bereich auch stark ist. Also Intel holte technologisch ein bisschen mit auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich besonders spannend finde bei Intel, ist die entschiedenere Bereitschaft, Kosteneinsparungen umzusetzen. Man will ja 2 Drittel der Bürofläche im Prinzip schließen. Man fokussiert sich stärker auf den US-Markt. Das ist natürlich zu Lasten von Polen und von Deutschland. Aber hier in den Vereinigten Staaten soll die Produktion weiter ausgeweitet werden mit dem 3 Milliarden Dollar Vertrag, den man auch vom Pentagon mit an Bord gezogen hat. Und die Tatsache, dass Intel den Bereich Foundry, also Auftragsproduktion, verselbstständigt, öffnet jetzt tatsächlich dann auch die Toren für externe Investoren und ermöglicht eben auch das Signal nach außen, dass man unabhängiger agieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel eine Amazon Web Services als Kunden hat. Vorher war ja immer diese Problematik, ne? Also ich beauftrage jetzt Intel im Foundry-Bereich und habe da eventuell sogar den eigenen Konkurrenten mit im Haus sitzen. Und diese Verselbstständigung des Sektors ist, glaube ich, auch nochmal ein gewaltiger Schritt nach vorne. Ich glaube, dass der Turnaround bei Intel schneller kommen wird, als der Markt aktuell einpreist.
Ist es für dich etwas, was nur kurz oder was dann auch mittel- und sogar langfristig eine Gültigkeit besitzen könnte?
Das sage ich dir, sobald ich das Ding habe. Ich habe Gott sei Dank keine 50% Verlust mit dem Wert, weil ich auch Intel schon seit Monaten sehr aktiv trade. Aber ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, dass wenn du ein bisschen Zeit mitbringst im Jahr 2025, der Turnaround von Intel wesentlich besser aussehen wird. Ich meine, allein die Tatsache, dass Apollo Management 5 Milliarden Dollar geboten hat, gegen einen Anteil von Intel oder dass Qualcomm angeklopft hat mit einer möglichen Übernahme. Ich persönlich glaube, dass eine Übernahme eher zum Nachteil von Qualcomm wäre als zum Vorteil. Das ist auch das Feedback, das man hier an der Wall Street hört. Mal abgesehen davon, dass die Kartellbehörden hier ja auch noch ein ordentliches Wörtchen mitzureden haben. Aber die Tatsache, dass hier die ersten anbeißen, ist, glaube ich, auch ein ganz großer Schritt nach vorne und ein Zeichen, dass der Turnaround bei Intel mittlerweile und nach langer Zeit auf einem ganz guten Weg ist.
Okay. Hier kommen die Quartalszahlen übrigens am 25.10. Und vielleicht ist es ja dann in der Tat mal ein Grund, auch bei einem mittelfristig, langfristig ausgerichteten Portfolio zu sagen, an bestimmten Sachen können wir nichts mehr ändern. Aber wir können ja auch das machen, was man gelegentlich als verbilligen bezeichnet und eine Aktie im Zweifelsfall auch nochmal nachkaufen und eine Zusatzposition da eingehen.
Naja, vor allem muss man sich auch immer wieder die Frage stellen, was ist denn Chance-Risiko? Also wie viel Risiko habe ich nach unten und wie viel Potenzial habe ich nach oben? Und ich würde sagen, du hast bei Intel auch rein bewertungstechnisch ein maximales Risiko von, sagen wir mal, $17 bei der Aktie. Na, wir sind jetzt bei etwa $22 zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier. Ich glaube, dass du mittlerweile wesentlich mehr Potenzial nach oben hast als Risiko nach unten. Und ich finde, das macht den Wert, vor allen Dingen, wenn du mittel- und langfristig denkst, ganz interessant, weil du, wenn du $17 als Ziel hast, wenn das tatsächlich dahin marschieren sollte, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn wir bei unter $19 sind, bin ich fleißig am Zukaufen. Das ist für mich ein Wert, den ich dann gerne auch mit einem längerfristigen Horizont bei einer erneuten Schwäche aufstocken würde.
$19 würde dann ungefähr bedeuten, dass wir bei 17 Euro, 17,20 Euro, 17,40 Euro in ungefährer Form liegen.
Bitte?
Würde ja dann bedeuten, wenn du bei 19, wenn du sagst $19, das wäre für dich das Nachkauflevel, dann würde das ja in Euro übersetzt bedeuten, dass wir das ungefähr bei 17, 17,20, 17,30 haben. Das wäre dann ein in Europa gültiges Nachkauflimit.
Ja, genau. Wir müssen ja aber umrechnen, ne? Euro-Dollar, ja.
Da hast recht. Dann machen wir das doch mal ganz einfach. Dann lege ich jetzt mal 60 Aktien rein, bereite die Order vor, sage, wir legen ein Limit an und dann machen wir mal 17,50, damit wir dann auch das Ding in irgendeiner Form bekommen und sagen mal, schicken wir das einfach mal ab. Dann haben wir jetzt quasi einen Erinnerungsposten hier schon mal auch im Wertpapierdepot hinterlegt und kommen dann so sofort ein Anker gesetzt fürs Wiedereinladen. kommen dann zum dritten Wert, den du mitgebracht hast oder den du dir ausgewählt hast für die heutige Aufzeichnung, nämlich Pfizer.
Ja, auch ein Wert, der wenig Freude bereitet hat. Man muss dazu sagen, dass der Pharmasektor insgesamt in Präsidentschaftswahljahren meistens unter Druck steht und dieses Jahr ist keine Ausnahme, weil insbesondere die Demokraten, ansatzweise auch die Republikaner, das Thema medizinische Kosten ins Visier nehmen, ne, gebe dann dem Volk, was sie hören wollen. In Amerika sind ja medizinische Kosten um ein Vielfaches höher, wenn du jetzt ein Pfizer-Medikament hier kaufst im Vergleich jetzt zu Kanada oder Deutschland. Das ist also ein Belastungsfaktor. Der zweite Faktor bei Pfizer ist, dass das Management, der CEO und auch der Finanzvorstand die ja sehr gut dastanden. Pfizer, großer Gewinner der Covid-Pandemie mit einem der ersten Impfstoffe, hat Unmengen an Cash aufgebaut und im Jahr 2021, dann Ende 2021, Zenit bei der Aktie mit einem Marktwert von über 300 oder Pi mal Daumen etwa 320 Milliarden Dollar. Well, heute haben wir Marktwert von 160 Milliarden Dollar. Die Aktie ist also massiv runtergelaufen. Viele der Übernahmen, die das Management getätigt hat, sind fragwürdig. Es wurde sehr viel Geld investiert und immer wieder wurden die Ziele verfehlt. Zuletzt jetzt mit dem, da muss ich erstmal nachschauen, wie das auf Deutsch heißt, dem Sichel, mit der Sichelzellkrankheit, ja. Eine wohl anscheinend relativ übliche Krankheit. Das Medikament wurde jetzt ist jetzt quasi in der Mülltonne gelandet. Xbrita sollte eigentlich 2029 700 Millionen Dollar Umsatz generieren. Und das war's jetzt. Und dummerweise hat Pfizer das Unternehmen, das dahinter steht, für 5 Milliarden Dollar vor 2 Jahren erworben. Also Global Blood Therapeutics. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Management hat extrem viele Fehlentscheidungen getroffen, sehr viel Geld investiert in Übernahmen, hat die Kostenseite aus dem Blick verloren. Bei der Kostenseite hat man, das hat man jetzt ein Stück weit ein bisschen eingefangen. Die erste Einsparungsrunde waren 4 Milliarden. Bei den letzten Zahlen hat man die Einsparungsrunde jetzt nochmal ausgeweitet. Aber das größte Risiko von Pfizer sind die auslaufenden Patente. Bis 2030 werden etwa 17 Milliarden Dollar per anno an Umsatz wegfallen durch das Auslaufen von Patenten. Und Pfizer muss also versuchen, durch den Zukauf und durch Übernahmen das letztendlich gesehen auszugleichen. Wenn man sich jetzt die letzten Quartalszahlen mal anschaut, sieht man zumindest, dass die Umsätze exklusive der Covid-Medikamente wieder anfangen zu wachsen. Das ist also schon mal ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben hier jetzt auch in Kürze wieder Quartalszahlen anstehen. Und jetzt rechnet man also für das dritte Quartal mit 15 Milliarden Umsatz und einem Gewinn pro Aktie von 59 Cent. Im Gesamtjahr soll Pfizer jetzt knapp 62, also 60 bis 62 Milliarden Dollar Umsatz generieren. Das heißt, hier kommt jetzt langsam wieder Umsatzwachstum und auch Ertragswachstum rein. Aber die Frage wird halt wirklich sein, wie Pfizer das Thema mit den auslaufenden Patenten auffängt. Wir haben jetzt die Meldung, dass Starboard eingestiegen ist mit einer 1 Milliarde Dollar Beteiligung. Man versucht, den alten CEO und Finanzvorstand beratend mit reinzuholen. Und der alte CEO, der bis 2019 das Ruder hatte, 2010 kam, hat Pfizer auch zu einem relativ maroden Zustand vorgefunden, hat das Unternehmen sehr erfolgreich umgedreht mit einer mehr als Verdoppelung der Aktie. Also auch hier ist für mich vor allen Dingen Chance-Risiko ganz interessant. Ich glaube, dass das Risiko nach unten bei der Aktie auch mit der Dividendenrendite von fast 6% mittlerweile ziemlich limitiert ist.
Kannst du uns erklären, warum bei einer Milliardenbeteiligung an einem Unternehmen, was 160 Milliarden Market Cap hat, was 220 Milliarden Enterprise Value hat, also einen Anteil am Enterprise Value von unter 0,5%, warum das so eine, also relativ deutliche Welle zu machen scheint?
Ja, also erstmal muss man, finde ich, immer aufpassen bei so einer ersten Welle. Ne? Das haben wir ja oft auch, wenn gemeldet wird, Warren Buffett habe XY-Aktie jetzt eine Position etabliert. Und dann kriegst du eine Hauruck-Reaktion. Bei Intel war es übrigens nicht anders. Ne? Also erstmal so eine Hauruck, die Pressemitteilung kommt, Multimilliarden-Dollar-Deal, bumm, das Ding geht 6, 7, 8% hoch oder 9% oder wie viel auch immer, unmittelbar auf die Meldung. Und oftmals sehen wir nach der ersten Reaktion auch erstmal wieder ein Abverkaufen. Bring dir ein anderes Beispiel. Volkswagen investiert in Rivian. Rivian-Aktie explodiert nach oben und ein paar Wochen später ist die Rivian-Aktie wieder da, wo sie vorher war. Ich finde, man muss bei solchen Ad-Hoc-Reaktionen immer sehr vorsichtig sein. Das sind für mich Gegebenheiten, bei denen ich entweder eher in diese Ad-Hoc-Reaktion hinein verkaufe, ein paar Gewinne mitnehme, oder warte, bis diese Werte wieder auf ein vernünftiges Niveau zurückgelaufen sind. Und das ist bei der Starboard-Geschichte nichts anderes. eine Milliarde im Vergleich zu 160 Milliarden Dollar sind sehr überschaubar, das ist richtig. Aber, und das macht es eben trotzdem interessant, es ist eine Signalwirkung, ne? Denn da ist ein, also erstmal hatte Intel ja vor Wochen Morgan Stanley angeheuert, um eventuelle Heuschrecken abzuwehren. Dann hieß es danach, es habe sich aber niemand bei Intel gemeldet, der Interesse hat. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und auf einmal hast du die erste Meldung, da ist jetzt jemand. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass da ein Investor ist, der sich das anschaut und da auch einen gewissen Wert sieht, ist, finde ich, ein ganz interessanter Wake-up-Call. Eine Milliarde mag für Pfizer wenig sein, für Starboard ist eine Milliarde nicht wenig. Und dass der Druck jetzt also zunimmt, ist ein Signal an das Management, get your act together. Wir beobachten, wir werden mehr Druck ausüben aufs Management. Und das Ganze wird in der Öffentlichkeit, im Wall Street Journal, bei CNBC, sichtbarer. Ne? Und damit nimmt eigentlich die Dynamik normalerweise auch bei so einer Aktie zu.
Ja, also nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Also eine Milliarde ist für mich auch eine ganze Menge Geld. Ich will da nicht fehlverstanden werden. Ich hatte mich nur gewundert, dass es dann beim Wall Street Journal oder bei Barron's heißt, Starboard hat sich mit ehemaligen Pfizer-Führungskräften in Verbindung gesetzt, um Unterstützung für die Umstrukturierung zu erhalten. Und da dachte ich mir so, Moment mal, also da kommt jetzt irgend so ein Typ vorbei, kauft nicht mal 1% von dem Unternehmen, aber sagt erstmal, also dir erkläre ich jetzt mal, wie das Geschäft läuft. Da stand ich so da, so, okay.
Naja, aber ich meine, es ist ja immer eine Frage, weißt du, das eine ist die fundamentale Betrachtung, also ne, wie viel sind eine Milliarde im Vergleich zu dem, und jetzt kommt der um die Ecke, will dem Management sagen, wie das Business funktioniert. Aber ich betrachte das vielmehr aus der Sicht des Aktionärs. Nimm mal Southwest Airlines als Beispiel. Bei Southwest Air kommt auf einmal die Meldung, Elliott Management hat eine Beteiligung erworben und Elliott Management fordert, dass das Top-Management ersetzt wird. Da sitze ich als Börsianer da und sage, Mensch, das ist super. Denn also erstmal will der CEO mit Sicherheit seinen Job behalten. Bedeutet, dass er zumindest versuchen muss, vor allen Dingen, wenn es dann zu einem Proxy-Kampf kommt, also um den Kampf um die Stimmen der Aktionäre, dieser Mann, wenn er seinen Job behalten will, muss jetzt anfangen, entweder zu liefern oder er muss so, zumindest so tun, als würde er liefern. Und dann sitze ich als Börsianer da und sage, look, das ist doch eigentlich für mich eine Win-Win-Situation. Wenn Elliott Management erfolgreich ist und der CEO wird geschasst, reagiert die Aktie positiv. Wenn das, was Elliott Management macht, nicht funktioniert, dann musst du guter Letzt Southwest liefern, denn ich meine, es würde ja nur funktionieren, wenn Southwest tatsächlich liefert. Dann fehlt das Argument für Elliott Management, noch mehr Druck zu machen. Und ich glaube, dass deshalb diese Proxy-Kämpfe, bei Disney war es nicht anders, ja, als, wie hieß er noch, Nelson Peltz, die Proxy-Battle gegen Disney eingeleitet hat, musste auch geliefert werden. Ja? Und die Aktie hat zumindest mal während dieses Proxy-Kampfs tatsächlich auch positiv reagiert. Also für mich ist deshalb also gar nicht so sehr das Fundamentale entscheidend, sondern entscheidend ist, da ist jemand, der jetzt Druck ausübt. Und das wird wahrscheinlich nicht der Letzte sein, weil, ich meine, das ist zu guter Letzt, wenn ein großer Investor draufschaut, schauen die anderen dann automatisch auch mal mit drauf. Und Chance-Risiko für mich bei Pfizer, bei all den negativen Nachrichten, die schon bekannt sind, und so einer Dividendenrendite, ist meines Erachtens auch eher begrenzt. Also Chance größer als Risiko.
Aus heutiger Perspektive, also aus der Perspektive am 7.10., gibt es in 22 Tagen, also präzise dann am 29.10., die Quartalszahlen von Pfizer, die darüber informieren, wie bestimmte Sachen jetzt eigentlich im letzten Quartal zumindest gelaufen sind, ob man bei bestimmten Dingen wieder ein bisschen besser auf die Spur gekommen ist. Also auch da ist es in der Tat so, du hast es ja gesagt, du hast jetzt drei Kandidaten mitgebracht, die tendenziell wirklich auch in einem negativen Sentiment sind. Und da dürfen wir gespannt sein, was sich bis Ende Oktober bei diesen drei Werten so getan haben wird. Wenn ihr Ideen, Vermutungen und auch Einschätzungen dazu habt, dann lasst die gerne in den Kommentaren da. Denn davon lebt das Ganze natürlich auch. Und mal gucken, welche Aktie dann am Monatsende beispielsweise schon am besten darstellt von denen, die wir heute besprochen haben. Markus, fällt dir noch irgendwas zu den drei Werten ein, was noch wichtig ist zu erwähnen?
Also ich habe ganz bewusst für unseren Talk heute mal drei Werte genommen, die alle hassen. vor allen Dingen Intel und Boeing, weil ich immer denke, look, meine, wir reden genug über Nvidia und über Dell und ne, und über AI und ich glaube, meine, da gerade auch eine Nvidia, die exorbitantes Wachstum ausweisen. Ich glaube, dass auch die AI-Story noch länger dauern wird, als der ein oder andere ahnt. Aber ich finde es mal besonders interessant, gerade die Kandidaten mal anzusprechen, die wirklich gehasst werden. Pfizer, glaube ich, wird nicht wirklich gehasst. Ich glaube, das fällt eher dann in den Kübel von Intel und Boeing. Und wenn du schon anfängst zu moderieren und sagen, oh, meine 737 drin sitzen, oh, da wird mir ganz schlecht und so und hin und her. Das sind aber eben oftmals auch die Zeilen in den Zeiten, in denen es dann interessant ist, gerade auch mit einem etwas längeren Fokus, nicht nur bis Ende Oktober, diese Werte auch wieder aufzusammeln. Nochmal, alle drei Werte bis Ende Oktober haben die Gefahr von steuerbedingten Verkäufen, was mir die Möglichkeit gibt, eher gezielt, wenn wir das sehen sollten, nochmal aufzusammeln für mich.
Und dazu mit beitragen können natürlich auch die bis Ende Oktober allesamt vorliegenden Quartalszahlen dieser drei Unternehmen. Also spätestens dann wirklich am 30. auch nochmal bei allen dreien reinzuschauen, sich vielleicht da nochmal die Argumentation zu vergegenwärtigen und dann zu entscheiden, was mache ich jetzt eigentlich? Ist das eine. Und die andere Variante ist natürlich dann eben auch bei Markus reinzuschauen, der ja fortlaufend auch über diese Werte und seine eigenen Aktivitäten berichtet, was er da gerade mitmacht.
Wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ich halte mittlerweile extrem ungern Aktien über die Quartalszahlen hinweg. Ne, denn erstmal kommt es ja nicht nur darauf an zu sagen, auf welchen Wert schaue ich und trade ich, sondern die Gewichtung der jeweiligen Werte in dem Portfolio ist natürlich mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger. Du willst ja nicht die Performance zerschießen, wenn du letztendlich gesehen eine zu hohe Gewichtung hast in diesen Werten. Und wenn du dir die letzten 2-3 Quartale mal anschaust, weißt du, ich meine, ich habe ungern Werte im Portfolio, die dann über Nacht durch die Ergebnisse entweder 15% hochschießen oder 15% einbrechen, weil das eine gewisse Unberechenbarkeit mit sich bringt. Auch wenn ich dann eine Upside-Reaktion verpasse, bin ich eher auch derjenige, der erstmal abwartet, wie die Reaktion auf die Zahlen ausfällt, um danach mit einem klareren Bild weiterzumachen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ist für mich dann in der Tat auch der Punkt, wo ich sage, jetzt in dieser Situation, auch bei den Einschätzungen, also auch bei den Sachen, die ich in der Vorbereitung eben über die Unternehmen auch mir wieder mit vorgenommen habe, sage ich im Moment so, also klar, Intel, da zuckt's natürlich immer mal so ein bisschen, weil man sagt, dieses Verbilligen möchte ich haben, aber von daher fühle ich mich jetzt bedeutend besser mit der limitierten Kauforder, die eben hinterlegt ist, auf Basis des von dir angesprochenen Kursniveaus, wo dann auch im Übrigen unter Preis-Buchwert-Verhältnissen eine Bodenbildung durchaus stattfinden sollte, wenn nicht irgendwelche ganz wilden Abschreibungen dazukommen.
Ja, das ist eben das Angenehme, wenn du auch im ultra-kurzfristigen Bereich unterwegs bist. Ich lasse meine Verluste nicht laufen. Also ich habe also kein Portfolio, in dem bei mir eine Intel 40% verlieren kann, weil ich mit Stop-Loss arbeite. Und wenn ein Trade nicht funktioniert, dann bin ich eben draußen und bleib erstmal in der Distanz. Ich lasse also Verluste nicht laufen. Und aber nochmal, das ist Traden ist für die meisten Leute nichts. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Ne? Für mich ist es Hobby, Leidenschaft und ich mache den ganzen Tag nichts anderes als in den Bildschirm schauen. Und vor allen Dingen brauchst du, glaube ich, auch den richtigen Mindset dafür. Also ich fühle mich nicht toll, wenn ich jetzt $1,000 gewonnen habe, genauso wie ich mich nicht schlecht fühle, wenn ich $1,000 verloren habe. Das ist halt eine Zahl, die wird mal größer, die wird mal kleiner. Aber das Wichtigste ist vor allen Dingen, einen klaren Kopf zu haben, um sich nicht quasi vom Geld einfangen zu lassen und gelähmt zu werden.
Und das ist lustigerweise ein sehr, sehr schöner Übergang, ohne dass du die Fragen ja kennst, dass du eine Frage überhaupt vorab kanntest. Das wird bei nächsten 7+3 Gästen anders sein, weil die ersten 7 Fragen sind pretty much the same. Aber ich habe mir hier noch was rausgesucht in Vorbereitung auf unser Gespräch und die von mir angestrebte maximale Ausdehnung auf die von dir erbetenen 18.15 Uhr. Und das, da geht's um Emotionen an der Börse. Also wie gehst du persönlich mit sowas wie Angst, auch Gier oder auch Unsicherheit beim Investieren um? Und welchen Rat gibst du Anlegern, die vielleicht auch Schwierigkeiten mit einer der drei Sachen, Angst, Gier, Unsicherheit oder mit allen dreien haben?
Also zunächst muss man sich vor allem mal darüber im Klaren sein, dass Trading auch gelernt sein muss. Ne? Also es sieht ja wahnsinnig einfach aus, du drückst einen Knopf, bist drin und wenn der Markt hochgeht, ne, dann hast du noch das Gefühl, dass du immer richtig liegst beim Traden. Ne? Dabei realisierst du gar nicht, dass der einzige Grund, weshalb es bei dir funktioniert, ist, weil eben alles gerade hochgeht. Also ich würde mal, ich lass mich das mal auf Emotionen einschränken, weil sonst dauert die Antwort eine Stunde. wie gehe ich mit Angst und Gier um? Ich glaube, jeder, der im kurzfristigen Bereich unterwegs ist und mal durch Phasen geht, die besonders gut laufen, das ist auch das Schöne an der Börse. In dem Moment, in dem du auf einmal anfängst zu glauben, wow, alles ist es ja Wahnsinn, alles, was ich anfasse, es funktioniert, ne? Und es ist jetzt nochmal die Gewichtung ein bisschen ausweiten und vielleicht sogar mal mit einem Hebel arbeiten. Und ich bin so ein geiler Hecht. Je mehr du das glaubst, umso klarer ist, dass du eher früher als später genau das Gegenteil erntest, ne? Und mir geht es oft so, dass wenn ich sehr gute Phasen habe, dass ich mich auch daran erinnern muss, also das macht mich nicht zum Helden. Genauso wie ich in Verkaufsphasen, weißt du, ich meine, ich bin manchmal in Phasen, in denen einfach gar nichts funktioniert. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann die Gabe zu haben, zu sagen, look, that's fine, ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Und gar nichts zu machen und auch mal Cash zu halten, um sich auch mal wieder zu sammeln und zu sagen, okay, also was habe ich falsch gemacht? Wo lag ich falsch in der Annahme? Warum kam es anders? Warum kam es mehrfach anders? Mal eine kalte Dusche zu nehmen und zu sagen, look, ich beobachte jetzt erst einmal, bevor ich wieder anfange reinzugehen. Ich persönlich genieße vor allen Dingen Phasen, die sehr extrem sind. Also wir haben ja gelegentlich Phasen, in denen die Sentiment-Indikatoren extrem bullish sind. Die RSI-Momentum-Indikatoren sind überkauft, der MACD signalisiert das, die Put-Call-Ratios. Und ich agiere sehr gerne, wenn man besonders große Extreme hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das korrigiert wird, sehr hoch ist. Und dann ist es eine Frage, weil du kannst das natürlich oft nicht timen, ne? Was ist, wenn du jetzt eine Woche zu früh bist im kurzfristigen Bereich? Ich definiere oft im Vorfeld die Depotgröße, also die Gewichtungsgröße, die ich im Maximum haben will. Und dann definiere ich, bei welchen Punkten, wenn ich Unrecht hatte, ich bereit bin, nochmal nachzukaufen, sowohl auf der Short-Seite wie auch auf der Long-Seite. Wenn dann die Portfoliogröße erreicht ist, die ich haben will, halte ich aber auch die Füße still. Oder ich muss im Zweifel die Reißleine ziehen und bin dann draußen. Ich muss sagen, Emotionen ist für mich nicht eine Frage, sie abzuschalten. Das ist falsch. Ich glaube, die Frage ist, würde ich mal so definieren, du musst wissen, was du fühlst. Das ist relativ einfach. Aber was sehr schwer ist, du musst deine Gefühle quantifizieren. Also du musst wissen, warum du Angst hast oder Euphorie hast. Denn nur wenn du sie quantifizierst, kannst du zwischen einer Angst und einer wirklichen Gefahr, die real ist, unterscheiden. Und dieser letzte Schritt ist, glaube ich, für viele Anleger ziemlich schwer.
Ja, also bei unseren Zuschauern ist es ja meistens so, dass wir dann immer sagen, also wir erkennen sowas immer daran, wenn eine Gewichtung auch zu hoch ist, dass einen die Tagesperformance in irgendeiner Form in seiner persönlichen Laune zu sehr beeinflusst, weil wir da eben anders rangehen. Und ja klar, bei einer bestimmten Verlustgröße setzt dann eben auch ein bestimmtes Unwohlsein sein. Aber um das nochmal kurz rauszuarbeiten, das heißt, Markus Koch hat keine langfristig zur Seite gelegte Position, die einfach liegen bleiben, sondern du bist mit 100% deines Kapitals Trader?
Bis auf meine Tochter.
Also deine Tochter hat irgendwie einen Wertpapiersparplan, wo du für sie vorsorgst, damit sie zum Beginn der College-Zeit oder wann auch immer irgendwie einen bestimmten Betrag hat.
Genau, also das ist alles im Prinzip in Fonds und ETFs investiert. Das adjustiere ich vielleicht, wenn es hochkommt, 2-3 Mal im Jahr. Aber ansonsten bin ich tatsächlich mit meinem privaten Vermögen rein auf der Trading-Seite unterwegs, weil durch die Pensionskassen, die ich hier habe, auch die Möglichkeit habe, diese kurzfristige Spekulationssteuer zu umgehen. Und das ist natürlich nicht ein ganz unwichtiger Faktor. Und keine Trading-Gebühren. Also das ist für mich natürlich als jemand, der an der Wall Street arbeitet, das absolute Schlaraffenland.
Ja, na gut, das Thema keine Trading-Gebühren, das kennen wir ja in Deutschland und bei unserem Partner auch ganz gut. Ich habe hier noch viele Fragen. Ich gucke aber auf die Uhr und ich will es nicht überstrapazieren, aber ich kann natürlich hier nicht raus. Wir sind jetzt, wir nehmen an einem Montag auf. Morgen ist logischerweise, es wird keinen großartig überraschen, der Dienstag. Der Dienstag, 4 Wochen vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Was sind die Gedanken, die dir dabei durch den Kopf gehen? Was hast du im Moment für eine Erwartungshaltung? Und jetzt noch was aus persönlicher Wahrnehmung. Wie erstaunt bist du auch darüber, wie aus meiner Sicht zurückhaltend im Moment der Wahlkampf von den Demokraten geführt zu werden scheint?
Also Kamala Harris muss aufpassen, nicht den gleichen Fehler zu machen wie Hillary Clinton. Und sie wird jetzt in den nächsten Wochen in den Medien auch wesentlich mehr Interviews geben. Und sie muss vor allen Dingen auch mehr Klarheit schaffen, wie denn ihre Pläne im Detail aussehen und wofür sie steht. Eins aber vorweg, und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für mich. Wir haben jetzt ja alle, und insbesondere wenn man in den USA lebt, diese ganzen Debatten, oh, Trump ist ein geiler Hecht, oh nee, Harris ist viel, viel besser und das geht gar nicht mit Trump. Und das Schöne ist, dass du als Börsianer da einen sehr distanzierte Meinung haben kannst. Wenn du mich persönlich fragst, als Familienvater, ja, und als jemand, der 30 Jahre in Amerika lebt, ich würde Trump nicht wählen. Das würde ich auch, möchte ich auch ganz klar sagen. Aber für mich als Börsianer geht es nur um die Frage, wie sehen die Pläne von beiden aus? Was bedeutet das letztendlich gesehen für die Kapitalmärkte? Und beide Kandidaten sind für die Wall Street schlecht, weil letztendlich beide Kandidaten das gleiche Problem haben. Wir haben viel zu hohe Defizite. Und wenn man sich die jüngsten Berichte im Wall Street Journal durchliest, unter Trump werden die Defizite um etwa 7,5 Billionen Dollar steigen und unter Kamala Harris um etwa 3,5 Billionen Dollar. Und beides ist natürlich fragwürdig, denn Kamala Harris kann Steueranhebungen nur durchsetzen, wenn die Demokraten durchregieren können. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht können, wenn sie überhaupt die Präsidentschaftswahl gewinnen. Ja? Deshalb glaube ich, dass Kamala Harris für die Wall Street das geringere Übel ist. Donald Trump kann Einfuhrzölle im Alleingang umsetzen. Dafür braucht er nicht die Mehrheit und im Senat und Repräsentantenhaus. Aber Einfuhrzölle bedeutet Strafsteuer für Verbraucher, eine Carte Blanche für amerikanische Produzenten, auch die Preise anzuheben. Goldman Sachs schätzt ja, dass unter ihm die Inflation um 130 Basispunkte hochgehen wird und Beschränkung von Einwanderung, was aber am Arbeitsmarkt ein gutes Gleichgewicht führt von Angebot und Nachfrage. Kamala Harris mit ihren Steueranhebungen, die kann natürlich durch die Gegend rennen und so viel darüber reden, wie sie lustig ist. In Amerika wird keine Reichensteuer kommen. Das wird spätestens am Senat scheitern. Und lass die Unternehmensbesteuerung angehoben werden auf 28%. Da war sie ja schon vor der Trump-Administration. Ich glaube auch nicht, dass das die große Story sein wird für die Wall Street. Was für uns entscheidend ist nach den Wahlen, ist, was macht die Geldpolitik, was macht die Wirtschaft, was machen die Gewinne der Unternehmen, und die dürften insgesamt weiter expandieren, auch im nächsten Jahr. Goldman hat gerade die Ziele für den S&P auf 6.300 angehoben auf Sicht der nächsten 12 Monate, und auch ich gehe davon aus, dass wir diesen Bullenmarkt, dass der weiterlaufen wird, selbst wenn wir im Oktober in Anbetracht der Wahlen noch ein bisschen mehr Turbulenzen bekommen.
Damit sind wir in der Tat bei 18.13 Uhr angekommen, aber mit der Verabschiedung und so weiter und dem Tschüss auch nach der Aufzeichnung will ich es in der Tat nicht überstrapazieren. Ich danke dir für deine Zeit heute. Wir haben ja schon so ein paar Anker gesetzt. A, sind noch Restfragen offen. B, haben wir eine Limit-Order für die Intel im Markt. Und C, ist ja ab Anfang November das Thema so gelagert, dass wir zumindest etwas darüber sagen können. Und die US-Wahlen auch noch durch sind. Und das ist natürlich auch etwas, was vielleicht auch in einer etwas anders gelagerten Diskussionsrunde was ganz Spannendes sein könnte. Der Vorteil bei dir ist eben, du bist permanent da, du hast auch eine Historie, wo du eben auch Veränderungen ganz anders wahrnimmst, anders als ich beispielsweise, der eben seit 30 Jahren dahin reist, ist es eben was anderes, wenn man da 30 Jahre lebt.
Ich glaube, weißt du, in einem Punkt können wir uns einig sein, was hier passiert in Deutschland, in Frankreich, in Italien, wobei Meloni ja einen ganz guten Job macht, und auch in den Vereinigten Staaten ist natürlich keine freudige Entwicklung. Die etablierten Parteien machen einen teils schlechten Job. Und wenn ich mir Harris und Trump anschaue, dann stelle ich mir, glaube ich, die gleichen Fragen, die sich viele Wähler in Deutschland stellen. Ist dieses Land nicht in der Lage dazu, zwei Kandidaten zutage zu bringen, die wirklich vernünftig sind, bei denen man sagt, Mensch, das sind mal tolle Pläne. Da bin ich vollkommen mit dabei.
Charisma, Visionen, Glaubwürdigkeit.
Visionen, Glaubwürdigkeit. Lustigerweise, ich habe gerade am Wochenende mit einem Nachbar gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass auf den Wahlzetteln immer öfter Big Bird gewählt wird, weil sich viele wünschen, dass wir mal vernünftige Kandidaten bekommen. Ja,
ja, also das ist in der Tat, also wenn das... Also das war vor allen Dingen auch zu den Zeiten, als Biden dann noch der Präsidentschaftskandidat war, da dachte ich mir auch, also wenn das Beste ist, was dieses Land an Kandidaten hervorzubringen in der Lage ist, zwei wirklich alte, verbrauchte Männer, die auch nicht mehr so ganz auf der Höhe sind im Fall von Trump sogar dann noch viele andere Vokabeln nach sich ziehen würden, die wir jetzt gar nicht brauchen an der Stelle. Das ist erschütternd, was die USA damit also wirklich auch von außen betrachtet für ein Bild abgeben, dass das die beiden Repräsentanten der großen Parteien, Demokraten, Grand Old Party, Republikaner sein sollen. Das ist ja in der Tat erschütternd.
Das mag so sein. Wir haben natürlich einen großen Vorteil und ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, aber bei uns in den USA rückt die Politik ja relativ schnell wieder in den Hintergrund. Bei uns stehen die Unternehmen im Fokus, die CEOs, die Entrepreneure, die im Fokus stehen. Und man muss sagen, dass egal ob Demokrat oder Republikaner, beide Seiten haben vor allen Dingen die Interesse der Wirtschaft im Vordergrund und das Interesse der Unternehmen. Und es ist ja kein Zufall, dass im Senat und Repräsentantenhaus nur 4 Personen sind, die nicht mehrfache Millionäre sind. Und die werden durchaus dafür sorgen, dass Amerikas Umfeld, Amerikas Rahmen definiert durch die Politik wirtschaftsfreundlich und unternehmensfreundlich bleibt. Und ich muss immer sagen, dass wenn du dir unsere Finanzministerin anschaust, die hat's halt gelernt, die war Notenbankerin und unser Verteidigungsminister war 4-Sterne-General und da sieht man, dass eben in den wichtigen Schlüsselrollen in den USA ganz unabhängig vom Präsidenten Leute vom Fach sind und das hilft natürlich durchaus bei dem Framen von Politik.
Das ist nicht schön. Wenn ich jetzt an die Ausbildungshintergründe der deutschen Amtsinhaber da denke. Und das wird mir zu deprimieren zum Ende. Ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich auf das nächste Mal, ob in Person oder in New York oder gerne auch in Deutschland. Wir haben noch den einen Jazzclub in Berlin offen. Danke dir, dass du bei 7+3 als erster Gast mit dabei warst und freue mich auf das Wiedersehen, entweder bei Echtgeld TV oder in Person. Danke, Markus. Tschüss nach New York.